Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Deichmomente, dem Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt. Mein Name ist Katharina Siemens und ich freue mich heute auf eine tierisch gute Folge, nämlich rund um das Thema Seehund und um den Seehundjäger. Unsere letzte tierische Folge, alles rund ums Schaf, ist schon ziemlich lange her und das wird jetzt höchste Zeit, dass wir mal das nächste tierische Küstentier unter die Lupe nehmen. Und da haben wir uns gedacht, wäre es doch toll, wenn wir heute einfach mal drüber schnacken, wie ist das eigentlich, wenn ich einen Heuler am Strand finde oder ja, was gibt es sonst so zum Thema Seehunde zu erzählen? Und dazu habe ich heute Toni, den Seehundjäger aus St. Peter-Ording und für die Halbinsel Eiderstedt an meiner Seite und auch meine Kollegin Finja, die bei uns die Social-Media-Kanäle von St. Peter-Ording und Eiderstedt mitbetreut. Moin Toni, moin Finja, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Hi. Ja, ihr habt ja erst vor kurzem, im Juli 24, ein Video auf Social Media veröffentlicht zum Thema, wie soll man sich eigentlich verhalten, wenn man einen Heuler am Strand von St. Peter-Ording findet. Und ich fand das Video mega gut, total sympathisch und nordisch humorvoll. Und es ist ein schöner Aufhänger für unsere heutige Folge, weil das Thema ist ja doch echt emotional und wichtig. Erzählt mal, was für ein Video war das und wie seid ihr auf die Idee gekommen, zusammen mal Social Media Stars zu werden?
Ja, ich erzähle mal von der Idee. Also die Idee war ja eigentlich, dass wir auf Social Media halt allgemein ein bisschen darüber informieren, auf lustige und humorvolle Art, wie man sich verhält in gewissen Situationen. Ob das jetzt ist, wenn man mit einem Hund am Strand ist oder einen Heuler trifft oder eine Robbe oder einen Seehund. Wir haben mit dem Hundevideo angefangen, genau, das kam schon gut an und dann habe ich gedacht, nee, Seehunde jetzt gerade zur Heulersaison ist einfach ein Thema, das muss jetzt einfach gespielt werden und da Toni und ich uns jetzt ja auch schon lange kennen, habe ich dann genau einfach mal gefragt, ob ich Lust hätte, auch dabei zu sein und fand ich auch voll cool, dass du dann mitgemacht hast und im Video wird halt einfach einmal das Fehlverhalten dargestellt, in Form von unserer Azubine, Nienke, die dabei war. Die war unser Touri, sage ich jetzt einfach mal. Und natürlich ist das alles ein bisschen drüber. Also es ist alles, ja genau, es ist alles sehr doll. Aber wir wollten dann einfach zeigen, so verhält man sich halt nicht. Und haben es dann humorvoll gemacht. Und Toni hat es dann aber auch nochmal gesagt, wie verhalte ich mich. Ne? Also die wichtigsten Regeln einmal zusammengefasst. So dass man halt auch vielleicht irgendwann an dieses Video denkt, sollte man doch mal in diese Situation kommen, dass man sich denkt, okay, da war doch dieses Video, was mache ich? Ja, und das war eigentlich so die Idee.
Mega cool. Die Strandjungs, unsere Kollegen Heinzi und Dennis waren ja auch mit dabei.
Die waren natürlich auch mit dabei, genau. Natürlich.
Und kam gut an, auch das Video, ne?
Ja.
Und wir haben natürlich dann auch viele Fragen bekommen von Followern, die das total spannend fanden, was du so machst, Toni. Was macht eigentlich ein Seehundjäger? Und deshalb haben wir einige Fragen von den Followern mitgebracht, die wir dir einfach mal so stellen wollen. Und die erste Frage, die von denen so reinkam, ganz zu Anfang, was macht eigentlich ein Seehundjäger? Was sind so deine Aufgaben und warum ist das Ganze eigentlich wichtig?
Ja, wir als Seehundjäger oder ich als Seehundjäger hier auf der Sandbank und auf Eiderstedt unterwegs bin, sind halt für die Bergung von toten Tieren zuständig, die hier ankommen. Also das Meer spuckt halt alles aus. Da sind dann Seehunde, Kegelrauben und auch Schweinswale drunter und gegebenenfalls auch größere Wale, die wir vor einigen Jahren mal hatten. Aber wir sind dann auch für die kleinen Heuler jetzt im Sommer zuständig, die dann in diese Station kommen nach Frisco, weil die ihre Mutter verloren haben.
Man redet ja immer von dieser Heulersaison. Von wann bis wann ist die? Du sagtest gerade Sommer, aber.
Also es fängt im Mai an mit den Frühchen. Das sind jetzt noch die, oder sind jetzt die gewesen, die weiß auf die Welt kommen. Also der Seehund ist eigentlich schon durchgefärbt. Also man sagt, dass der sein Babyfell im Mutterleib verloren hat, dieses weiße Plüschfell. Das verlieren die im Mutterleib. Die Frühchen haben das noch, deswegen sind die erst weiß. Was man so an Plüschbaum zu kaufen kriegt, ist meistens auch weiß. Aber das sind dann eigentlich quasi Frühchen oder Kegelrobben, die im Winter geboren werden und dieses weiße Plüschfell haben. Mhm. Okay. Seehunde verlieren dieses Plüschfell im Mutterleib und wenn sie dann im Juni, Juli, August zur Welt kommen, dann sind die halt schon fertig. Und das ist so die Heulerzeit, die wir haben. Die läuft dann bis in den August rein und dann hört das dann langsam schon wieder auf.
Mhm. Und dieser Zeitraum, in dem das passiert, ist das quasi der Hauptbereich im Jahr, wo du gerufen wirst als Seehundjäger? Oder ist es doch das ganze Jahr, dass du unterwegs bist?
Also wir sind das ganze Jahr unterwegs. Die Hauptseehundzeit, die Heulerzeit, ist dann diese 3 bis 4 Monate knapp, wo wir die meisten Jungtiere haben. Danach werden die Tiere dann schon größer. Also dann kann man da wenig machen, dass die dann in die Station gehen. Dann haben wir halt auch viele Totfunde. Und in den Wintermonaten, gerade so um die Weihnachtszeit, Silvesterzeit, sind die Kegelrobben tatsächlich da. Dass wir da halt dann auch 1, 2 Kegelrobben jetzt im Jahr haben, die letzten 2, 3 Jahre haben wir das jetzt, dass die dann im Januar dann auch mal eine Kegelrobbe sich hierher verirrt. Die sind normalerweise vor Helgoland anzutreffen und kommen dann aber auch bei uns hier an. Das ist ganz witzig, wenn man die am Strand trifft, weil das ist ein anderer Kaliber. Die sind deutlich größer. Und das sind halt auch richtige Babys dann.
Wie groß und schwer sind die denn dann? Also auch im Vergleich zu so einem kleinen Heuler?
Also so ein Seehund, wenn er jetzt geboren wird, hat er so 8, 9 Kilo vielleicht. Und bei einer Kegelrobbe ist es, wenn sie dann ankommt, liegt die schon bei 12 Kilo. Ah. 12, 13 Kilo hat sie nachher. Mhm.
Und du sagtest eben schon, du bist nicht alleine unterwegs.
Also genau, wir sind hier in St. Peter auf der Sandbank sind wir zu zweit unterwegs. Das ist einmal Bodo Jensen, der das von seinem Vater übernommen hat, von Günther Jensen. Und der war Seehundjäger und Bodo hat das von ihm mit übernommen. Und der ist ein Seehundsammler. Der darf sich um die Toten kümmern, aber um die Lebenden halt. Da soll er sich, soll der Jäger sich drum kümmern, weil der Seehund unter das Jagdrecht fällt. Deswegen dieser Begriff Seehundjäger auch noch, weil die Seehunde unter das Jagdrecht fallen, von der Gesetzesgebung her. Und darum kümmert sich ein Jäger darum. Das ist wie beim Reh draußen auch, dass der Jäger sich dann darum kümmert, wenn da irgendwie was passiert und nicht der Tierarzt.
Und das heißt dann, du hast eine bestimmte Ausbildung bekommen, um das machen zu dürfen? Oder wie bist du Seehundjäger geworden dann?
Man macht als erstes den ganz einfachen Jagdschein. Also einfach ist es nicht, das grüne Abitur, wo man viel lernen muss, viel würfeln muss, um das aufzukriegen. In allen Bereichen, da ist halt die gesamte Gesetzeskunde, Waffenkunde, das Jagdrecht, das Tierwesen, ob das Haarwild, Federwild ist, das ist da alles mit bei. Und dann macht man nachher, wenn man das Ganze durch hat, also seinen Jagdschein dann hat, dann macht man noch einen Zusatz zum Jagdaufseher, das ist beim Land, macht man einen so einen Kurs und dann halt noch bei der Seehundstation Büsum und Co. noch weitere Kurse, um dann halt zum Seehundjäger gerufen zu werden. Und das wird vom Land beauftragt.
Okay. Und das ist aber trotzdem kein richtiger Job in Anführungsstrichen, also kein fester Job, sondern es ist ein Ehrenamt, oder?
Das ist ein Ehrenamt, was wir ausfüllen, von Anfang bis Ende. Du machst dann den Jagdschein, machst du privat, du machst auch den Kurs nachher und dann wirst du vom Land beauftragt oder berufen zum Seehundjäger. Also es gibt ja nicht viele davon, weil wir das nur an der Nord- und Ostseeseite haben und Niedersachsen auch, sonst haben wir keinen mehr. Und da wirst du dann berufen dazu und wir sind im gesamten Land sind wir knapp 70 Seehundjäger.
Okay.
Die dafür zuständig sein.
Und jetzt habe ich mal eine Frage, weil ich bekomme den ja ganz oft, also wir posten ja jedes Jahr, sag ich mal, den Hinweis, jetzt fängt die Heulersaison an und ne, Achtung, an die und die Regel müsst ihr euch halten, wenn ihr einen Heuler trefft oder, sag ich mal, einen Seehund oder was auch immer. Da kriege ich ganz oft Nachrichten, wenn ich dann schreibe, ja, Toni war dann wieder unterwegs, also ich sage ja auch immer Toni, ja, aber ist ja nicht traurig, dass der Seehundjäger heißt, weil der macht doch so viel Gutes. Der kann doch nicht so einen negativen Namen haben. Jetzt sag du doch mal, wie findest du das denn? Also empfindest du das als einen negativen Namen oder sagst du halt so, nee, für mich ist dieser Name mit ganz viel positiven...
Also ich mache diese Aufgabe nicht an dem Namen fest. Also du kannst es auch alles Mögliche nennen. Also viele wollen ja auch, dass es umbenannt wird, weil es zu hart klingt. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, was du machst. Also als Jäger bist du auch dafür zuständig, einem Tier das Leid zu erlösen. Und wenn du jetzt so einen Seehund hast beispielsweise, der halt nicht lebensfähig ist, der in den letzten Zügen ist, den erleichterst du das eigentlich damit auch. Und das gehört halt einfach dazu. Also macht es die Begrifflichkeit des Meeresschützers, Seehundschützer nicht besser dadurch. Das ist halt einfach da. Und der Jäger ist halt ein alter Begriff, weil früher war Seehundjagd halt wirklich Programm gewesen, gerade hier auch in den Regionen, wo einfach nichts gewesen ist. Man hat ja vom Meer und mit dem Meer gelebt. Wenn man weiter nach oben und nach unten in den Norden oder Süden der Polkappen geht, da ist es gang und gäbe, dass es noch gemacht wird, weil es einfach zum Erwerb dazugehört. Heute ist es undenkbar. Also wir können damit ja nichts mehr anfangen. Heute macht man es, wie gesagt, nicht mehr. Aber der Begriff, ich hänge mich da selber nicht dran auf, aber ich bin auch so ein traditionell, dass ich sage, der Jäger bleibt auch Jäger. Damit er halt klar ist, dass das Tier auch in das Jagdrecht fällt. Mhm. Und nicht, dass sich da jeder drum kümmern kann.
Ist ja auch dann nochmal ein toller Bezug zur Vergangenheit, wie es entstanden ist eigentlich. Und wie du sagst, das ist halt auch nicht immer nur niedlich wahrscheinlich dann, was dein Job beinhaltet, ne?
Der wenigste Teil ist ja diese Heulerzeit, die wir haben. Das ist jetzt auch die schöne Zeit mit den Kleinen, die macht auch Spaß. Die sind unglaublich niedlich, sie erfüllen jegliches Kindchenschema. Mhm. Auch bei mir. Und natürlich fällt mir das auch schwer, wenn ich dann mal so ein Tier habe, was du einfach lösen musst. Und es guckt dich mit diesen riesen Kulleraugen an und sagt, das fällt natürlich schwer, klar. Mhm. Aber es gehört halt dazu. Und das darf man dann einfach nicht vergessen.
Ja, du hast schon das niedliche Kindchenschema angesprochen. Kulleraugen, schönes Fell.
Ja,
genau.
Ja.
Erzählt doch mal beide vielleicht ein bisschen, ihr wart ja auch schon öfter mal unterwegs auf der Sandbank, ne? Dann hat Toni angerufen, wir haben da gerade wieder einen Fund, Finja, willst du mitkommen und das für Social Media zu begleiten? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wie muss man sich das vorstellen? Wie fahrt ihr dann raus oder wie fährst du raus, Toni? Was musst du mit dabei haben? Also ja, plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Als erstes kriegen wir ja mal irgendwie einen Anruf, Bescheid, eine E-Mail. Also wir kriegen ja über ganz viele Kanäle, bekommen wir unsere Benachrichtigungen. Also es läuft ja eigentlich immer über unser Telefon, was bei der Polizei niedergelegt ist, die Telefonnummer. Also die rufen an die Tourismuszentrale, der Westküstenpark, die Seehundstation in Frittelskoog, Polizei auf jeglichen Ebenen. Letztes Jahr hatte ich einen Anruf aus Hamburg gehabt von der Kriminalpolizei. Also wie gesagt, die Nummer ist weit verbreitet und wir kriegen über ganz viele Kanäle Bescheid, dass irgendwo irgendwie ein Tier gesichtet wurde. Mhm. So, darüber kriegen wir Bescheid. Wir gucken dann, dass wir dann halt auch losfahren können, entweder ich oder Odo, oder wir fahren zusammen. Wir sind beide auch berufstätig, das heißt, wir müssen gucken, dass wir es in unserer Freizeit irgendwie hinkriegen. Wir können von der Arbeit nicht los. Ich versuche dann schon den Urlaub so zu legen, dass wir dann in der Heulerzeit auf jeden Fall ein bisschen Luft haben, dass wir dann einfach die Tiere auch schnell vom Strand kriegen können. Aber es ist manchmal einfach nicht möglich, dass du jetzt auch losfahren kannst. Mhm. Aber wenn dann so ein Anruf kommt und es auch gerade passt, dass wir losfahren können, dann fahre ich von mir zu Bodo, hole das Seehundsauto. Das ist ein grüner Lader, Niva 4x4. Der ist rein für die Seehunde da. Da haben wir hinten einen Korb drauf mit einer Kiste. Die meisten kennen das Auto auch. Und auf der Seite ist ein Schriftzug auch drauf mit einem Seehund-Gegelrott und einem Schweinsball drauf. Das ist unser Markenzeichen eigentlich dafür. Und das ist auch bei den Seehundjägern landesweit drauf. Mhm. Mit dem Auto fahren wir dann los und entweder rufe ich Finja dann an oder fahrt dann einmal, wer denn mit will. Weil es ja doch, für mich ist es schon normal geworden, aber natürlich ist jedes Tier immer noch spannend, aber für andere ist es halt was ganz Besonderes, auch diese Tiere mal zu erleben. Das merke ich draußen bei den Besuchern ja auch. Wenn die auf der Sandbank sind und so ein Tier finden, die wissen gar nicht, wie die geschieht. Das kennen die ja nicht.
Ja, manchmal schickt sie ja auch Fotos, so, ne? Aber dann irgendwann habe ich mal zu Toni gesagt, ach Toni, kannst du mich nicht einfach anrufen, wenn du losfährst? Ich komme, ich lasse alles stehen und liegen und ich komme mit. Und ich weiß gar nicht, das ist jetzt aber schon ein bisschen länger her. Ich glaube anderthalb Jahre, zwei Jahre, als das wir da die zwei eingesammelt haben im Böhl. Mhm. Ja, und dann machen wir nochmal los. Aber ja, ich erzähle einfach mal. Also genau, für mich ist das natürlich total toll, wenn Toni anruft, dann denke ich schon so, also gerade in den Monaten, ach, ich weiß, da ist jetzt ein Seehund oder ein Heuler oder so. Und dann lasse ich auch alle stehen und liegen, ne? Weil das natürlich auch einfach schön ist. Ich meine, ich bin hier im Norden groß geworden. Also so, ich komme von hier und ich kenne die Tiere natürlich. Aber es ist natürlich toll, wenn man dann auch mit kann. Und natürlich gelten für mich auch dieselben Regeln. Also das heißt auch nicht, dass ich da jetzt super dicht dran kann oder irgendwie ein super geiles Selfie machen kann. Also das ist halt nicht der Fall, ne? Aber es ist toll. Ich kann dann von etwas weiter weg mit meiner Kamera dann dabei zugucken, wie Toni dann die begutachtet, sage ich mal. Man hat so einen richtigen Adrenalinschub. Habe ich auf jeden Fall. Also ich freue mich dann immer total. Aber man weiß halt auch einfach, es ist halt ein Raubtier und da gehst du einfach nicht ran. Und wie gesagt, auch die Leute, die dann immer schreiben, ja, wir dürfen keine Fotos machen, aber ihr dürft das. Nein, jein, also mit einem guten Objektiv, natürlich. Dann bist du aber auch trotzdem deine 20 Meter von diesem Seehund entfernt oder von dem Heuler. Und wir haben natürlich auch ganz oft Material, was Toni uns einfach zur Verfügung stellt. So, ne? Und das darf man halt nicht vergessen. Das vergessen die Leute halt super oft. Die dann halt so sind, ja, ihr wollt nicht, dass wir das machen, aber ihr macht es selber. Aber es ist halt nicht der Fall.
Das ist dieses Spannungsfeld zwischen, wir wollen natürlich auch jeden, der hierher kommt, richtig drüber informieren, ne? und das Thema bespielen, aber klar, die Regeln, die es zu beachten gibt, auch natürlich irgendwie richtig erklären, aber halt auch spaßig erklären irgendwo, ne? Genau. Also so, dass jeder auch einfach weiß, okay, es ist nicht kompliziert, was man machen muss.
Und das natürlich, es sieht ja auch einfach so ein Foto. Also wenn du da dann da so durch Facebook oder Instagram scrollst und dann so, gucken dich da zwei süße Knopfaugen an. Also sind wir ehrlich, das ist natürlich schöner, als wenn ich irgendwie nur sage, ja hier, da können welche sein. Nein, da sind wirklich welche. Also, aber ja, wie Toni auch schon meinte, manche Leute kennen das ja nicht. Man selber kennt es ja, weil man hier aufgewachsen ist. Aber wenn du es nicht kennst und dann in dieser Situation bist und ich ja schon aufgeregt bin, wenn ich mit Toni los darf, dann denke ich mir, wie aufgeregt muss denn jemand aus Bayern sein oder so, der das halt noch nie erlebt hat. So.
Die Leute triffst du ja dann am Strand, ne Toni?
Genau, es gibt ganz, ganz viele Geschichten dazu, die man da zu erzählen kann. Die letzte, die ich jetzt gerade hatte, waren zwei gewesen. Die hatten einen hier unten an der Arche Noah gefunden, direkt vor der Badekabine war das dann. Dass dort immer wieder ins Wasser rein und raus ging und Leute schon hinterher gewesen sind und den dann versuchten irgendwie abzudrängen, dass er dann an Land bleibt. Und der Kleine hat sich halt gesagt, oh, ich werde wieder rein, ich werde wieder raus. Die beiden waren schon ein paar Stunden da gewesen, weil wir konnten halt nicht los. Das war am Samstagnachmittag gewesen und wir sind dann da hingefahren und hatte das Tier dann im Wasser gesehen. Da rannte dann schon eine Frau drauf los. Wir mussten dann kurz mal alle innehalten, damit die nicht zu laut wurden. Sie wollte es gut meinen und das Tier sagte sich dann auch, im Wasser ist mein Element, da bin ich schneller und das weiß ich auch. Also ich brauche da auch nicht hinterher schwimmen, weil da habe ich keine Chance. Wenn die an Land sind, sind die etwas schwerfälliger, weil dann können sie wirklich nur robben. Die haben einen relativ kurzen Aktionsradius, deswegen kann man gefühlt auch relativ dicht ran, aber es sind halt immer Raubtiere. Deswegen großräumig Abstand halten, die Literatur sagt auch immer, rund 300 Meter Abstand halten, das habe ich hier am Strand auf unserer Sandbank noch nie erlebt. Funktioniert auf gar keinen Fall, aber weiträumig Abstand halten, die Hunde an die Leine nehmen und dann kommt so ein Kleiner jetzt halt natürlich auch raus an Land. Die beiden sind dann auch losgelaufen und ich habe das Tier dann nachher, es kam dann irgendwann raus, konnte es ein bisschen rufen, ist dann rauskam und dann bin ich dann langsam hingelaufen, habe meine Schuhe ausgezogen, habe meine Socken ausgezogen und bin dann wirklich drauf zugesprintet, die Leute rechts und links guckten dann auch und kriegte das Tier dann so gerade, ne? Und habe es dann eingepackt und habe die beiden nachher auf der Sandbank noch gefunden. Und habe denen das dann noch erzählt und die waren super happy gewesen, weil sie dachten, sie kommen nicht von hier, sie kamen irgendwie aus Süddeutschland, man hörte das auch mal Akzent und die waren total aufgelöst und freut sich einfach, dass dem Tier das jetzt gut geht, dass es nach Frithiskog in die Station geht und darüber haben die sich einfach gefreut. Also das mache ich natürlich auch, dass ich denen nochmal eine Rückmeldung dann gebe.
Ja, schön.
Und warum ich euch beispielsweise auch mal wieder ganz gerne mitnehme auch von der Tourismuszentrale, um diese Öffentlichkeitsarbeit zu machen da drin, um auch zu sehen, wir haben die Tiere hier, wir brauchen sie nicht verstecken und man muss darauf aufmerksam machen, dass man nicht, wie Nienke das gemacht hat, ein Selfie daneben macht, weil auch die Story ist wirklich wahr, dass sich da jemand daneben legt, ein Selfie macht. Das ist schon auch abenteuerlich, manchmal, was da draußen passiert.
Wow, ja, richtig aufregend.
Auch so ein ganz Erlebnis draußen gewesen war auch, wir hatten einen Anruf gehabt, dass dort ein Jungtier gefunden wurde und dass die Finderin dann warten wollte. Also die hat sich dann über 4 Stunden, glaube ich, mit ihrem gelben Klappstuhl daneben gesetzt und gewartet, bis wir dann kommen.
Die hatte einen Klappstuhl?
Ja. Das habe ich auch gedacht. Ich denke, so wollte ich denn einen Klappstuhl
haben? Das war halt im Sommer gewesen. Es war ein Sommergast gewesen. Okay. Die kam dann ganz entsetzt, dass da dann jetzt keiner kam. Also sie hatte wirklich Telefonterror dann gemacht bei uns auch. Aber weder ich noch Bodo konnten los, weil wir arbeiten waren auch. Und die hat sich wirklich daneben gesetzt mit ihrem gelben Klappstuhl. Weiß ich wie heute noch. Und hat wirklich gewartet, bis wir dann kommen. So. Wir sind dann halt auch zu zweit gefahren und sie hatte zum Glück dann auch nichts gesagt, weil sie war auch ein bisschen eingesäuert gewesen, was auch immer verständlich ist. Aber wir können halt nicht immer sofort los. Aber ja, sie hat sich eiskalt daneben gesetzt und gewartet, also hat aufgepasst, dass da keiner weiter bei geht. Das Tier ist dann auch neben ihr liegen geblieben und dann haben sie da zu zweit.
Ach, das finde ich schon ja auch wieder total süß.
Ja.
Also ja, das ist
also auf so Abstand, so ist das nicht. Also nicht, dass sie dicht an dich gesessen haben und ja, das gleiche Buch gelesen haben, sondern sie waren halt auf Abstand und sie hat dann gewartet und aufgepasst, dass da keiner bei geht.
So nach dem Motto, kannst du mal umblättern. Also irgendwie bin ich schon durch. Ich weiß nicht, was so lange dauert.
Wie ich schon sagte, das Video, was ihr gemacht hattet, auch mit Linke beispielsweise, dieses Selfie-Bild, das kennen wir auch. Also es ist vorletztes Jahr ein kleiner Schweinswal drüben an der Ostsee gefunden worden, wo die Leute Selfies mitgemacht haben. Also der ist nachher verstorben, tatsächlich auch. Ja. Aber die haben den gefunden, haben den mit ins Wasser genommen, haben damit Selfies gemacht und das haben wir auch mit Seehunden zum Teil, wo du dann manchmal ein Bild kriegst und sagst, wie seid ihr da reingegangen? Also es fehlt einem jegliches Verständnis dafür, was die da machen.
Ja.
Und deswegen kommt ihr dann auch zu mit und dürft dann ein kleines Aha-Erlebnis haben.
Ja, das stimmt. Oh, guck mal, meinst du schon 2 Jahre her?
Also, aber du freust dich immer noch.
Ja, ich freue mich immer noch. Ich freue mich immer noch. Es war einfach schön. Ich, ja, das ist einfach toll.
Ihr habt da ja auch einen Heuler gefunden, dem ihr einen Namen gegeben habt, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Nee, das war tatsächlich vorher. Da war ich gar nicht dabei. Sören. Sie spricht von Sören.
Ah, Sören, der Kegelrobbe.
Der Kegelrobbe. Ach so, das war eine Kegelrobbe.
Okay, das war eine Kegelrobbe.
Genau,
Sören ist eine Kegelrobbe gewesen, wie ich gerade eben schon sagte, sind Kegelrobben Wintergäste, die wir hier haben. Und das war wirklich die erste Kegelrobbe, die wir hier am Strand hatten. Wir hatten im Winter einen Anruf gehabt. Da liegt ein Tier am Strand und Bodo und ich sind dann zu zweit los. Es war kalt, es war ein bisschen pustig draußen gewesen und wir sind dann runter zum Strand und er lag auch ein Stück hinter der Arche Noah Richtung 54 Grad Nord. Und da lag er dann auf der Seite und wir sind dann hingefahren und ich sag, das sieht irgendwie komisch aus.
Irgendwie anders.
Ja, genau, es war wirklich irgendwie anders, weil sonst hätten wir jetzt so um die 1 Meter Seehunde da, also die so 1 Meter groß sind. Das sind dann Tiere vom Sommer, so knappes halbes Jahr alt ungefähr dann schon. Und das war aber irgendwie anders. Also es hatte weiße Handschuhe an. Es hatte noch dieses Babyplüschfell gehabt und lag dann auf der Seite und wir sind dann ausgestiegen und waren dann wirklich, wie du, in dem Moment echt fasziniert, dass da jetzt so eine Kegelrobbe ist. Und das war dann nachher Sören, den wir hier nach einem Kollegen aus dem Haus benannt haben.
Genau.
Der sich auch sehr gefreut hat und bis heute gefreut hat.
Ja, und dann waren Toni und ich, tatsächlich sind wir ja nochmal losgefahren, um Sören zu besuchen.
Genau.
Dann durfte ich mit nach Friedrichskoog. Also das war auch schön, einfach mal da zu sein und zu sehen. So, also ich kannte das selber noch gar nicht, ich war nie da. Und dann sind wir einfach losgefahren und ja, haben uns das mal angeguckt. Ne? Haben einmal Hallo gesagt, so von Weitem, gewunken und gefreut. Ja.
Das Schöne ist halt, in der Seehundstation in Friedrichskoog ist es im Winter etwas ruhiger, weil die da deutlich weniger Tiere haben als jetzt im Sommer. Aktuell sind sie, glaube ich, jetzt bei 250 Seehunden, die sie dort haben. Und im Winter belaufen sie sich bei 50, vielleicht 60 Kegelrobben aktuell. Die natürlich auch deutlich mehr Platz wegnehmen, aber es ist ein bisschen entspannter auch das Ganze. Und da sind wir, wie gesagt, einmal hingefahren und haben uns den Kleinen mal angeguckt. Sören, wie wir ihn hier genannt haben, sein Peter, hatte sich ein bisschen in die Station verliebt und wollte nicht ausziehen.
Ach, der wollte gar nicht wieder zurück in die Nummer?
Nee, er hat relativ lange gebraucht, bis er denn sein richtiges Gewicht gekriegt hat. Weil immer kurz bevor es zur Auswilderung kam, da wollte er, war ihm dann, kriegt er Bauchschmerzen auf einmal und wollte nicht ausziehen. Das hat relativ lange gedauert, bis er dann ausgezogen ist. Nachher ist er aber dann auch wieder in die Nordsee bei Meldorf gekommen und dann haben wir noch Bilder gekriegt und der war sehr gut.
Okay. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Ich erinnere mich, ja. Ja, manche brauchen halt ein bisschen länger. Also.
Und werden die Tiere, wenn sie dann quasi wieder ausgewildert werden, werden die weiter verfolgt irgendwie? Gibt es eine Möglichkeit, die im Laufe ihres Lebens noch weiter zu betrachten? Oder heißt Auswildern dann wirklich, nee, die sind jetzt wieder wild in der Nordsee und...
Also jeder Seehund bekommt ja, oder jedes Tier bekommt ja in der Station eine Marke, also eine Nummer, eine sogenannte Flossenmarke, die sie hinten in die Flosse bekommen. Und die bleibt eigentlich so lange dran, wie diese Marke auch hält. Es gibt Tiere, die behalten die recht lange und man kann sie auch, wenn wir Tiere hier am Strand haben, so gerade in den Wintermonaten, dann finden wir immer mal wieder Tiere oder sehen auch Tiere, die dann so eine, wie Friedrichskoog beispielsweise hat, orange. In Niedersachsen ist es, glaube ich, blau und die Holländer haben, glaube ich, gelb oder umgedreht. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, dass wir solche Tiere halt nochmal sehen und die Nummern sind relativ gut zu lesen, dass man die dann halt auch wiedererkennen kann. Und darüber kann man jetzt beispielsweise sagen, die und die Nummer ist das. Ich frage dann in der Station mal nach, die können mir dann sagen, okay, die und die Nummer, das und das Ziel, das kommt daher. Also die können mir dann darüber auch den Lebenslauf sozusagen erzählen.
Okay.
Weil jedes Tier, was dort eingeliefert wird, bekommt als erstes bei der Eingangsuntersuchung diese Nummer und danach wird dann der Finder eingetragen, Geburt, also das Gewicht, wie schwer er gewesen ist, was er an Medikamenten bekommen hat, wie lange er gebraucht hat und wann er wieder rausgekommen ist. Mhm. Das ist dann alles in dem Lebenslauf dann da hinterlegt.
Ah, cool. Lebenslauf einer Kegelrobbe oder eines Seehunds.
Ja, ein kurzer Lebenslauf im Prinzip. Er wird ja nur so lange geführt, wie er dann auch in der Station ist. Mhm. Aber wenn er dann nochmal wieder gesichtet wird oder sowas, dann auch nochmal vermerkt ist, dann da nochmal wieder aufgetaucht, gesichtet wird.
Ah, okay. Ja, cool. Und das ist eben schon gesagt, wenn hier ein Fund ist, dann kommt das Tier, wenn es in der Verfassung ist, immer nach Friedrichskoog? Oder also ist das für uns hier die einzige Auffangstation quasi?
Genau, also es gibt in Schleswig-Holstein eine Auffangstation, die ist in Friedrichskoog. Mhm. Das ist von uns aus eine knappe Stunde entfernt, liegt auch an der Nordseeseite. Und dann gibt es noch eine weitere in Niedersachsen, das ist im Norden Norddeich. Dort gibt es auch eine Station, die dann so den gesamten niedersächsischen Raum abdeckt. Und dann geht es weiter nach Holland. Also die haben dann auch noch eine. Also wenn man so die Kette nimmt, sind es drei Seenotstationen, die es an der Küste hier bei uns gibt. Hm. Und da sind dann auch Tiere, die von ganz oben von der nördlichsten Spitze, also von Sylt, nach Friedrichskoog kommen. Also alles, was so im Norden ist, kommt alles nach Friedrichskoog.
Okay. Wahnsinn, du hast ja eben schon gesagt, wie viele Tiere da zeitweise dann zusammenkommen. Ne? Mhm. Wie viele Funde haben wir hier zum Beispiel so in St. Peter-Ording im Laufe des Jahres oder der Saison? Kann man das so...
In der Gesamtzahl?
Ja, kann man das überhaupt so...
Also da muss man ein bisschen... Also wenn, man muss ein bisschen differenzieren. Es sind insgesamt, was wir an Funden hier in St. Peter haben, zwischen 200 und 250. Mhm. Davon sind aber nicht alle lebend. Also wir haben auch einen ganz großen Teil, ich sag mal, rund 70-80% Totfunde, die wir hier haben. Also alles, was draußen im Meer stirbt, kommt halt hier auch an. So, mhm. Wenn die Winde richtig stehen und wir auflandigen Wind haben, dann drückt alles, was draußen auf dem Meer gerade rumdümpelt, hier halt an. Genauso wie halt Treibgut kommt sowas dann auch an. Das sammeln wir dann ein, gerade in den Wintermonaten auch oder jetzt in der Badesaison einfach, dass wir sowas nicht in den Hauptbadezonen liegen haben. Genauso mit den Kleinen halt auch. Dann haben wir nochmal so rund 10-15%, die halt lebend sind, die auch gut sind, die auch wieder zurück können, die wir an einen anderen Ort verbringen, damit sie da einfach Ruhe haben und auch der Gast seine Ruhe hat. Und dann haben wir noch mal so einen ganz kleinen Prozentteil, die jungen Tiere, die wir dann halt nach Friedrichskoog in die Station geben, wovon da auch einige halt nicht mehr lebensfähig sind, weil sie dann auch zu lange schon weg sind vom Mutti. Das heißt, man kann sie dann tatsächlich nur noch erlösen. Ja. Aber das gucken wir uns, wie gesagt, in Ruhe immer einmal zu Hause an, untersuchen die noch einmal. Und auch da halt dann differenzieren. Natur. Genau.
Ja,
wieder, was man da machen
irgendwie
kann.
Irgendwie dazu, ne? Also, auch wenn man das natürlich ungern hört, aber es ist einfach.
Deswegen, also diese Aufgabe, die wir machen, die ist ja sehr vielseitig. Also, wir haben die schöne Zeit mit den Kleinen jetzt, die, wie gesagt, die sind wirklich Zucker, die sind toll, die machen Spaß. Aber jetzt fängt es an, dass die doof werden.
Die jetzt sind die nicht mehr Zucker, jetzt werden die einfach zu groß.
Ich sag mal, die ersten zwei, drei Wochen oder 14 Tage sind die noch toll, dann machen die auch echt Spaß und dann werden das rebellierende Teenager. Die beißen, die kratzen, die haben keine Lust auf Menschen und die finden Menschen doof und das zeigen die dann auch.
Ja, aber in der Seehundstation, das ist uns auch, haben wir ja gesehen, wie oft die da irgendwie so Beißringe, sag ich mal, haben in den Warthosen und so, weil die natürlich auch mal zubeißen. So. Und das darf man halt auch nicht vergessen, denke ich. Ne? Also das Tier ist ja, also
ist ein Raubtier.
Ist ein Raubtier. Und ich glaube, die Leute denken so, ach nee, so ein süßer kleiner Heuler, der beißt einfach nicht.
Genau, wenn man sich die Hosen anguckt bei denen, die haben Warthosen an mit Stiefeln und so eine Latzhose im Prinzip. Und die sind meistens dunkelgrün und haben ganz viele Flicken drauf.
Ja.
Also ob das grüne Flicken sind, weil die halt da reinbeißen. Wenn die in den Becken stehen, dann sind meistens so 10, 15 Tiere um dich rum. Und die wollen halt dann auch Fisch haben, weil ab einem gewissen Alter fressen sie dann auch schon ganze Heringe dann halt, die sie dann in den Mund bekommen. Und dann beißen sie halt auch ganz gerne mal in die Hose rein. Und deswegen sehen die Hosen immer sehr löchrig aus. Und irgendwann werden die auch nass.
Ja, dann möchte man sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man ohne Hose vielleicht doch mal zu dicht rankommt. Ja. Ne? Also,
wenn die einen wirklich beißen sollten, also toll, bisher habe ich auch Glück gehabt, ist das sehr schmerzhaft und es entzündet sich auch extrem, weil die putzen sich nicht die Zähne. Die haben sehr scharfe Zähne, weil die halt ihren Fisch festhalten müssen. Fisch, wenn man den mal in der Hand hatte, weiß man, dass der sehr glitschig ist und durch die Schuppen rutscht der schnell weg und den müssen die halt festhalten können. Und das machen die halt auch, wenn man mit der Hand oder mit dem Arm zu dicht rankommt, dann beißen sie halt auch. Und das sind Wunden, die man nicht zunehmen kann, weil das entzündet sich unglaublich. Mhm. Und das ist nicht ohne.
Mhm. Und deshalb gibt es ja auch die Regeln im Umgang. Ne? Also das ist ja nicht ohne Grund, dass man sagt, haltet bitte Abstand. Also sowohl die Menschen, Kinder, aber halt auch Tiere, ne? Also Hunde. Die da.
Von der Evolution her sind Seehunde und Hunde sehr dicht beieinander. Und alles, was der Seehund an Krankheiten hat, kriegt auch der Hund. Und der Hund kann meistens wenig damit um. Und deswegen sollte man da immer den Abstand halten. Hunde finden natürlich Leichenteile total toll. Sie wälzen sich gerne da drin. Und so ein Seehund, der stinkt bestialisch, wenn der gestorben ist. Mhm. Also dieses Fettige, was sie am Strand dort finden, hat man sehr lange gut. Und das möchte man nicht in der Ferienwohnung, Wohnung oder vielleicht im Auto haben. Deswegen immer Abstand halten davon.
Mhm. Und wie ist das jetzt, wenn ich... Ich bin am Strand unterwegs und ich habe jetzt wirklich mal konkret einen Fund, dass ich sehe, da vorne liegt was. Erzähl nochmal, wo muss ich mich jetzt hier in unserem Fall ganz konkret melden?
Genau. Und dann noch vielleicht nochmal, haben wir die App? Also, weil da hatte ich nämlich auch eine Frage zu, wie ist das mit der App? Oder genau. Direkt die Polizei rufen?
Also genau, es gibt ja diese Robben-App.
Genau.
Also, was muss ich machen? Robben-App oder Polizei? Oder... Polizei und Robben-App? Was muss ich alles tun?
Erzähl mal.
Also kurz daran bemerkt, die Robben-App nutzen wir hier und sind wieder gar nicht. Mhm. Weil es einfach wieder ein Medium ist, was uns noch mehr zuspielt. Also wir kriegen schon einen Haufen Anrufe, E-Mails, WhatsApp, Sprachnachrichten, SMS. Also es kommen wirklich alle Medien reingeflogen bei uns. Und das wäre ein zusätzliches Medium, was wir noch haben. Deswegen nehmen wir da tatsächlich erstmal noch Abstand von. Also wir sind eigentlich fast die Einzigen, die da noch sagen, okay, wir nutzen es noch nicht, weil das Projekt für mich einfach noch nicht so ganz ausgereift ist, um zu sagen, dass das jetzt das Medium ist, worüber wir nur noch kommunizieren. Ich sage, wenn wir ein Medium haben, ist es in Ordnung, aber noch eins zusätzlich, wo wir dann drüber melden müssen, wir haben es hier angenommen, der Finder kann mit uns noch kommunizieren, ist manchmal schwieriger und wir wollen auch gerne versuchen, dass es halt über die Polizei läuft, dass die Hemmschwelle einfach auch da ist, nicht alle 5 Minuten anzurufen.
Ja, verstehe. Ja.
Deswegen sind unsere Nummern auch heute nicht mehr bekannt. Früher hingen ja unsere Telefonnummern aus auf Plakaten, wo man dann die Nummer ablesen konnte, dann anrufen konnte und dann hatte man die Privatnummer, wo dann der früheste Anruf morgens um 3:30 geht, dass die eigentlich hier gefunden haben und der späteste war letztes Jahr um 12:30.
Okay.
Wobei ich auch da auf dem Strandkorbpodest oben standen. Ich konnte das Tier durchs Telefon hören, weil das unter dem Strandkorbpodest am Heulen war. Also es war ein kleiner Heuler. Und die dort oben halt in den Strandkörben gesessen hatten und noch was getrunken hatten wahrscheinlich. Und da haben sie dann angerufen. Woher sie meine Nummer hatten, wusste ich auch nicht. Aber ich lag halt im Bett und habe geschlafen und so.
Ja, und dann darf man ja nicht vergessen, was ist ehrenamtlich, das heißt, du hast ja auch noch einen Job. Also wenn die dich dann da nachts um 12:30 rausklingeln und du dann sagst, ich musste eigentlich um 7 jetzt in der Firma sein oder so. Ja, ich glaube, das kann jeder verstehen, dass das irgendwie...
Genau, also wie gesagt, also wenn man so ein Tier findet, dann am besten einfach die 110 wählen. Die geben uns dann Bescheid, also diese Nummern sind auch bei denen hinterlegt von uns. Das ist genau wie wenn man jetzt einen Wildunfall hat. Weiß die Polizei auch, wenn man genau angibt, wo man ist, welcher Jäger denn für das Revier zuständig ist und der weiß auch genau, den muss ich jetzt dafür anrufen. Genauso ist es bei denen jetzt auch. Man findet ein Tier, man meldet es dort, die rufen uns an, machen die Maske oder den Ordner St. Peter-Ording auf, Seehund und dann tauchen wir schon gleich als Telefonnummer auf.
Und muss ich wirklich immer, wenn ich so ein Tier sehe, quasi dann die 110 anrufen und Bescheid geben, dass ich es gesehen habe oder gibt es irgendein Hinweis, wo man dran erkennen kann, nee, das ist jetzt einfach ein gesundes, normales Tier, was auch selbst wieder in die Nordsee zurückkehrt. Und
aber es ist ja auch so, dass die Mütter die ja auch manchmal ablegen, um Futter zu holen, ne? Zum Beispiel. Also es gibt es ja auch, weil also ich wurde auch mal, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber da war das dann auch so, ja, sind die dann immer verloren. So. Und das sind sie ja tatsächlich auch nicht immer.
Genau, also wir haben Gebiete auch hier in St. Peter, wo man mal sagen kann, okay, da legt Mutti dann ihr Tier, ihr Kleines dann mal ab. Das haben wir an der Fahrrinne zum Tümmler Hoch, also ganz oben im Hungerhamm-Gebiet haben wir das mal. Da gibt es auch eine Schutzzone, wo eigentlich keiner reingehen darf. Da sind so ein paar Pfähle und dahinter ist ziemlich viel Schlick. Aber da laufen natürlich auch die Leute rein und die finden einfach gefühlt jedes Tier hier.
Wir sind schon auf der Jagd. So, ne?
Genau, es ist manchmal ein bisschen anstrengend. Im Winter haben wir die Bernsteinsucher, die unterwegs sind, die dann zufällig dort ein Tier gefunden haben, die uns dann auch Bescheid geben. Man kann schwer differenzieren, für welches Tier jetzt was zählt. Mhm. Ist es ein Totfund? Ja, nehmen wir das meistens einmal auf. Ist das ziemlich weit in den Schutzgebieten, dann sagen wir halt auch, ist ein Schutzgebiet. Da lassen wir dann auch mal so ein Tier dann gerne liegen. Da geht dann der Adler im Winter dann bei und der Fuchs halt auch. Ist es jetzt in der Heulerzeit und die tauchen an der Arche Noah beispielsweise auf, an der Wattbrücke halt, dann ist das so ein Fall, den wir da definitiv einsammeln müssen. Weil das sind so Tiere, die kommen dann halt an Land, weil die halt schon länger unterwegs sind. Die sind von den Seehundsbänken, wenn das Wetter gepasst hat, abgetrieben, kommen dann hier an Land und die suchen einfach Kontakt. Also sie suchen sich eine Boje oder ein Holzpfeil, wo sie dann versuchen, Kontakt zu finden. Also sie sind sehr kontaktfreudig, was das angeht. Und manchmal ist es auch so, dass sie dann einfach zu zweit da liegen und dann aneinander kuscheln. Also es sind keine Geschwistertiere, sondern es sind ja immer Einzelkinder. Und die suchen halt einfach Kontakt.
Wie ja, wir hatten damals ja auch zwei.
Genau.
Zwei Süße. Und da fällt mir dann auch ein, da war ja auch die Frau dann, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, die ja auch dann, also die hat fast geweint von beiden, als sie uns gesehen hat mit den zwei Heulern.
Vor Freude, die Tiere zu sehen?
Ja, oder sie war einem, ja,
dass
genau.
Dass ihr euch kümmert?
Nee, vor Freude, dass, also das hat sie halt noch nie erlebt. So, und da ist sie das beste Beispiel für, wie reagieren Leute. Ne? Also die war völlig außer sich. Also ich stand da auch nur so, also ich habe mich natürlich auch gefreut, aber die war wirklich, die hat wirklich Tränen vergossen. So, ne?
Weil, es sind halt diese Glücksgefühle und es sind ja, wirklich auch diese Muttergefühle, die dann halt kommen. Die sind, wie schon vorhin gesagt, die sind halt erfüllen jegliches Kindchenschema. Sie haben einen runden Kopf, sie haben große, runde Kulleraugen, die tief schwarz sind, also wie diese Knubberkirschen. Beispielsweise.
Beispiel,
und
ja.
Wenn sie dann noch anfangen zu heulen, also ich habe auch noch einen kleinen Tonschnipsel da, den wir nochmal abspielen können, dieses
ja,
Heulen.
Ja, unbedingt.
Das ist einfach herzzerreißend und das, ja, dann bricht das den meisten Frauen einfach das Herz, weil das erfüllt einfach das Mutterschema, dieses Kindchenschema und dann, ja, wissen die auch nicht wohin. Also die Reaktionen sind unterschiedlich, so wie du sagst, die einen fangen an zu weinen, die anderen werden aggressiv. Weil das nicht schnell genug geht. Man muss jetzt sofort was machen und die können noch nicht und wieso haben sie so lange und die werden richtig böse. Und dann fängst du an, das zu erklären und dann werden sie auch einige verständlich, einige halt auch nicht.
Mhm. Auch nicht einfach dann für dich im Umgang. Also, musst dich eigentlich um das Tier kümmern, aber hast da auch dann erstmal natürlich die Menschen, die vielleicht ja, mehr oder weniger
so Augenblicke, die eine total aufgelöst, die andere weiß irgendwie gar nicht, geht das jetzt schnell genug? Ja, nee, also ich empfinde das, also kann das nachempfinden. Nicht also, ja. Auf die krasse Art, wie wir
ja,
das dann
ja vorhin das Thema gehabt mit der Kamera, halt nicht so dicht dran und sowas. Mhm. Deswegen halt auch diese Öffentlichkeitskamera, die man dann immer macht. Wir sagen immer ganz gerne einmal die Kameras weg, wenn wir an dem Tierabend arbeiten, weil dieser einzige Schnipsel, der dann das Bild wiedergibt, wo das Tier vielleicht gerade nicht freundlich guckt und man das Tier gerade etwas ruppiger anpackt, damit man einfach den Selbstschutz hat, weil wir fassen es am weitesten Teil an, das sind meistens die Hinterflossen, weil vorne sind halt die spitzen Zähne und die haben meistens keinen Bock darauf. So, und dann gucken die vielleicht auch böse und dann dieses eine Bild, was dann in der Bildzeitung landet und der Seehundjäger. Also ja, diese Schlagzeile ja, ja. Ist ja natürlich mit dem Bild immer wieder da. Und deswegen versuchen wir natürlich auch immer wieder zu sagen, bitte einmal die Kameras weg, wenn wir daran arbeiten. Wir beantworten gleich alle Fragen und dann könnt ihr auch nochmal gucken. Also das mache ich dann auch, dass ich dann nicht so ein Tier einpacke und wegfahre, sondern halt auch immer für Fragen und Antworten dann noch da bin.
Ja,
und so ein bisschen zum Erklärbär eigentlich da draußen,
ja.
Warum man das macht, was man macht, wieso man das macht, wie man das macht, was jetzt passiert und. Mhm. Bei manchen Tieren ist es auch einfach, dass wir sagen, okay, wir nehmen das Tier jetzt hier raus und bringen es einfach an einen besseren Ort, wo das halt dann wieder ins Wasser kann und dann auch seine Ruhe hat.
Ja.
Weil die meisten Tiere liegen entspannt auf der Seite, sieht auch wie so eine Banane. Mhm. Die Hinterflosse nach oben, eine Flosse liegt auf der Seite, die Augen ein bisschen zugekniffen und dann kommen schon die Anrufe. Das Tier liegt ganz komisch da. Ach ja, es liegt auf der Seite, ne? Ja, das sieht aus wie eine Banane. Ja. Okay, dann geht's ihm gut. Okay. Ich sag, sie sehen auf dem Sofa auch nicht so gut aus.
Ja, perfekt.
Das ist die typische Bananenhaltung, die halt immer wieder ganz ja. Gerne nehmen und dann geht es denen auch gut. Aber auch die wollen sich, wie wir uns am Strand legen, auch entspannt an den Strand legen. Es sind nicht nur reine Wasserbewohner, sondern die bekommen ihre Jungen an Land, die säugen ihre Jungen an Land, die verbringen ihren Fellwechsel auch an Land. Und manchmal dösen sie auch einfach nur an Land und sonnig.
So wie wir das auch machen.
Genau. Du hast es eben auch so schön gesagt, du hast von Besuchern gesprochen, ne? Also von den Tieren als Besuchern. Das ist mir aufgefallen, das fand ich ganz sympathisch. Also, weil das ist schön Zeit, ne? Wir sind alle zu Besuch am Strand.
Das ist so, ja.
Man darf ja auch nicht vergessen, das ist halt auch Nationalpark Wattenmeer, ne? Hier gelten halt auch nochmal besondere Regeln, auch für uns Menschen, wie wir uns zu verhalten haben, weil hier eigentlich pure Wildnis ist, wenn man so möchte.
Normalerweise würde man ja sagen, in einem Nationalpark ist Natur Natur und man würde gar nichts da drin machen. Wir haben ja schon die Ausnahmeregelungen der Pfahlbauten, die da draußen stehen. Das sind ja alles so Sonderdinger und genauso ist es mit den Seehunden auch. Eigentlich würde man sagen, es bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Mhm. Also die Natur draußen und da gehören die Seehunde zu, die haben eigentlich das Vorrecht oder alle Meeresbewohner da draußen und der Mensch ist nur Gast. Mhm. Aber das wird meistens immer nicht so gesehen und man versucht da immer einzugreifen. Mhm. Gebe auch in der Dänemark beispielsweise, die sagen sich, okay, Natur ist Natur und wir machen gar nichts daran. Also die lassen die Kadaver dort liegen und lassen auch die Jungtiere dort liegen.
Okay, und sagen, also die
Natur
haben,
ist Natur. Ah, okay, die haben gar keinen Seehundjäger dann. Guck mal, das wusste ich auch nicht. Hm.
Also da ist es dann so, dass wir auch da gibt es wieder die schönen Geschichten zu, dass es halt Fälle gibt, wo dann so ein Tier aus Dänemark bis nach Frederikskog geschleppt wurde, privat, weil das haben sie dort gefunden und dann wird es dort in die Station gebracht. Absolut illegal, über die Grenze gebracht, Tiertransport ohne Genehmigung, ein besonders geschütztes Tier, Dinge, die gar nicht gehen, aber ja, wieso haben sie das Tier, wo haben sie das Tier? Ja, auch sowas kommt vor.
Wahnsinn. Ja. Richtig abgefahrene Story. Allein auf die Idee zu kommen. Also ich frage mich dann immer, du hast es eben gesagt, so ein Tier riecht und das will sich im Zweifel eigentlich auch nicht anfassen lassen, ne, weil es da keine Lust drauf hat. Ja. Man sieht ja dann auch irgendwann, dass es einfach scharfe Zähne hat. Also wie komme ich dann auf die Idee,
es in die Jacke zu packen, es zu nehmen?
Genau. Und ja, das ja. ist schon...
Das ist
Wir haben hier unten auf der Sandbank, auf dem Strand bei uns auch die verschiedensten Szenarien schon gehabt, wo ich dann immer denke, okay, es kann eigentlich nichts mehr kommen, was dich jetzt erschüttert. Und dann siehst du von Weitem schon, wenn du dorthin fährst, du siehst dann da so 15 Kinder in einer Reihe stehen, alle haben sie so einen Eimer in der Hand und kippen dann halt literweise Wasser da drauf. Also weil die halt eine Eimerkette gebildet haben, weil die Eltern gesagt haben, das Tier muss nass sein und dann kriegt dann immer so einen Eimer Wasser in den Kopf.
Ganz ehrlich, die Eltern wollten doch nur ihre Kinder beschäftigt wissen, oder? Also.
Die Eltern laufen dir schon entgegen und winken ganz aufgeregt, dass man das Tier jetzt retten muss. Und man fragt sich einfach dann, was macht ihr daran? Ja, es muss ja nass und es gehört ja ins Wasser. Nein, es darf auch gerne mal an Land liegen. Mhm. Ja, aber es ist doch ein Meeresbewohner.
Da muss man aber auch dazu sagen, und das vergesse ich auch sehr, sehr oft, ne? Wir kommen von hier, wir kennen das alles, wir wissen das. Aber es gibt natürlich auch Leute, die natürlich nach St. Peter kommen, die wohnen jetzt nicht um die Ecke. Die wohnen halt wirklich ganz woanders. Da gelten ganz andere Regeln. Da ist die Tierwelt auch irgendwie ein bisschen anders. Und da muss ich dann auch manchmal zu mir sagen, so, nee, der weiß das einfach nicht. Das ist wie mit Ebbe und Flut. Mhm. So, wo dann Leute kommen und sagen, sagen Sie mal, können Sie mir mal sagen, wo das Wasser ist? Und man dann da sitzt und sich so denkt, ja, aber wir haben ja Ebbe. Und die dann dich angucken und sagen, Ebbe? Was ist Ebbe? Und man sich so denkt, ja, okay, ich erkläre jetzt einmal Ebbe und Flut. Für mich total klar. Also Ebbe und Flut bin ich mir groß geworden. Aber nicht für jeden ist das klar, ne? Und ich glaube, das vergisst man einfach selber oft, glaube ich, wenn man...
Also es ist auch so, dass man, wenn man Dinge nicht kennt, dass man sie ja ganz anders betrachtet und ja sehr neugierig auch ist und sich fragt, wie geht denn das eigentlich? Bei uns hier auf der Sandbank ist es ja einfach so, dass Tiere einfach weit zu sehen sind. Wenn man im Wald unterwegs sind, was weiß ich, aus dem Schwarzwald oder aus Bayern halt oder NRW, wo dann auch Wälder sind. Dort geht ein Spaziergänger an einem Grünstreifen vorbei und sieht gar nicht, was da drin los ist. Hier haben die Tiere keine Chance, sich zu verstecken, weil der Sand halt wirklich weit ist. Man kann unglaublich weit gucken, was auch das Schöne hier bei uns auch einfach ist. Aber dadurch siehst du auch sofort jede Erhöhung. Wenn wir draußen unterwegs sind, sage ich dann auch, da hinten liegt das Tier und du guckst dann schon so, hä, was meint er jetzt? Wo sieht er was? Und ich weiß halt genau, worauf ich denn zu gucken habe und sehe halt auch sofort, wenn da irgendwas liegt. Genauso, wenn da irgendein Stück Holz liegt, dann läuft man automatisch hin und guckt sich das an, was hat das Meer da ausgespuckt. Und da ist halt die Neugierde gepackt. Und wenn es dann noch so ein kleines Baby ist, dann ist alles gebrochen und sagt man sich, oh Gott, man muss jetzt sofort was tun. Mhm. Aber im Wald beispielsweise, wenn sich so ein Rehkitz duckt, sieht man es nicht. Und das hat halt dann die Chance, dass es dort ganz einfach in Ruhe gelassen wird und dort hat Mutti auch die Chance, wiederzukommen. Hier ist nur das Problem, dass wenn wir so ein Tier an der so den Archinoan 450, so ein schönes Beispiel, wo eigentlich der Hauptspot bei uns hier ist, da so ein Tier aus dem Wasser kommt und Mutti sieht das von Weitem, man sieht nur so einen halben Fußball aus dem Wasser gucken, durch die Wellen sieht man es eigentlich gar nicht. Mutti sieht einen und kommt dann auch definitiv nicht wieder. Da ja. tritt ihr Eigenschutz ein und sagt sich, mein Überleben ist jetzt wichtiger und dann geht sie eher nicht mehr zu so einem Kleinen wieder hin.
Okay, also hat es dann auch für die Mutter quasi diese Perspektive, ich habe die Menschen da gesehen und jetzt gehe ich nicht mehr hin? Oder wäre es auch so ein Szenario, Mutter kommt zurück zu ihrem Kind, aber merkt über den Geruch, da waren Menschen dran und ich gehe wieder? Oder?
Also Mutti merkt dann schon, da war jemand dran, da stimmt irgendwas nicht, aber sie sieht es halt auch und sie beobachtet es halt auch.
Ja, okay.
Und wenn diese Tiere hier bei uns wirklich an Land kommen, dann ist schon irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Sind die, wie gesagt, unten im an der Fahrrinne zum Türmlauer Hoch. Da haben wir immer noch die Tiere, die von Westerhever hier rüberkommen. Also die pendeln manchmal auch. Manche Mütter legen ihre Jungen da dort auch hin. Oder halt auch ganz in Böhl haben wir das auch ganz weit draußen, dass wir dort auch Tiere haben, die dort ihre Jungen mal hinlegen und dann zum Fischen rausgehen. Also das kommt auch mal vor. Aber selbst da haben wir immer wieder Meldungen, die dann uns gemeldet werden, also vor Süd, vor Böhl und dann ja fragst du, wo seid ihr denn losgelaufen? Mit manchen kommunizieren wir ja auch und fragen dann auch nach und dann sagen, ja, wir sind von der Backbrücke und sind dann so 4-5 Kilometer rausgelaufen. Und dann weißt du genau, okay, sie sind vor Süd, sie sind zwischen Süd und Böhl und sind halt wirklich auf der äußersten Spitze, wo man lange läuft und eigentlich auch keiner mehr draußen ist. Mhm. Und auch da finden die solche Tiere und da können wir aber auch manchmal sagen, okay, wir lassen das Tier mal da, beobachten das 1-2 Tage auch aus der Ferne und dann wird es manchmal auch abgeholt.
Mhm. Ja, ist ein ganz schön weites Gebiet, was man hier hat.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja, also wir haben jetzt so viel drüber gesprochen, was man nicht tun sollte, wenn man oder wie man sich verhalten sollte, wenn man so ein Tier findet. Du hast eben gesagt, du hast uns ein Hörbeispiel mitgebracht.
Ja.
Wir müssen da nochmal rein.
Wir müssen jetzt nochmal rein.
Das finde ich... weil das ist bestimmt was sehr gut in unsere heutige Folge passt. Wie klingt das eigentlich, wenn ein Heuler heult?
Also das war jetzt einmal sehr kurz. Man hört so ein bisschen das Rascheln, wie es in der Box ist. Das ist so eine schwarze Kiste, wo die drin sind, mit Löchern. Ein grüner Deckel ist drauf und dann ein Spanngurt drum. Dass die halt den Deckel nicht aufmachen und da haben wir die dann drin und da habe ich dann einmal so eine kleine Tonbandaufnahme gemacht, wie der so ein Kleiner dann halt da drin randaliert und auch dann heult. Das ist das, was man dann ganz gut daran hört.
Mhm. Ja, macht schon ganz schön laut.
Ja,
so ein kleines Tierchen. Und was natürlich auch eine wichtige Frage ist, wo kann man denn hier die Tiere mal, ich sag mal, aus sicherer Entfernung sehen, aber so sehen, dass man sich als Besucher auch dran freuen kann. Also wir haben schon darüber gesprochen, Friedrichskoog, da kann man natürlich auch die Tiere einmal besuchen, aber das können wir hier in SPU auch, oder?
Genau, wir haben verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können. Also wie du gerade sagst, Friedrichskoog hat auch einen großen öffentlichen Teil, die haben auch große Kegelrobben dort, die man sich mal angucken kann. Dort ist auch viel erklärt darüber. Wir haben hier in St. Peter den kürzeren Weg in den Westküstenpark zum Rovarium. Dort gibt es auch noch einige Tiere, die auch im Jahr 1-2 Jungtiere haben, die man sich dort auch sehr gut angucken kann. Eine schöne, tolle Anlage mit 1,2 Millionen Liter reinem Nordseewasser. Manchmal sieht man was, meistens nicht.
Aber ich habe sie letztens gesehen. Ich war da.
Aber zu den Fütterungen kommen sie auch immer gerne hoch und dann sieht man sie auch definitiv. Aber wenn sie unten schwimmen, ist es wie in der Nordsee, ist es sehr trüb. Die Tiere sehen aber sehr gut da drin. Und dort kann man sie wirklich mal live beobachten und sieht dann auch, wie groß dann eigentlich so ein Tier ist. Mhm. Und auch bei den Fütterungen, wenn die dann mal so ein Maul aufreißen, was da für viele spitze Zähne drin sind. Und meistens sind sie auch irgendwie so ein bisschen gelblich, also Zähneputzen ist nicht so der.
Aber auch nicht.
Und dann gibt es natürlich auch immer noch unsere Eiderfahrten zu den Seehundsbänken von Tönninge aus durchs Eidersperrwerk. Also das gibt es dann auch noch, dass man sagt, okay, man macht dann so eine Eiderfahrt. Und guckt dann auch in der Eider beispielsweise, sieht man die Seehunde an. Also da kommen die auch immer durch. Beim Eidersperrwerk selber, wenn man dort ein lecker Fischbrötchen mal isst, tauchen sie manchmal auch auf.
Stimmt, das habe ich auch schon einmal gesehen.
Also die schwimmen wirklich durch, einer schnell weg durch. Wenn die Tore auf sind, kann man ja manchmal einfach durchgucken und sieht dann auch so einen Fußball. Also man kann immer sagen, man sieht ja nur den Kopf meistens bei denen und dann guckt so ein runder Ball aus dem Wasser und dann schwimmt da gerade einer durch. Mhm. Und die schwimmen dann auch bis Tönning, Friedrichstadt hoch und gucken sich da mal unsere Umgebung hier an.
Und bei mir sind es nur die Möwen, die dann geiern. Das ist mein
Fürsprüche. Ja, das sind auch nicht gefüttert.
Nee, habe ich nicht, haben andere gemacht.
Ah.
Doch, bin ich ja nicht da, aber doch so ein Fischbrötchen. So. Das habe ich dann letztens gehört, auch mit Fischbrötchen. Mittlerweile gibt es auch Orte, die geben ihren Gästen dann Ringschirme, damit die Möwen nicht mehr das Fischbrötchen klauen. Ja, und weißt du noch, als wir mal Fischbrötchen essen waren und da saß da diese eine Möwe und ich habe so gedacht, boah, wenn ich da jetzt reinbeiß und nur 2 Sekunden wegguckt, dann ist das Fischbrötchen gleich weg.
Aber bei dem Wind hier Regenschirm?
Also ich auch, das haben die auch gedacht, nee, das klappt bei uns einfach nicht.
Ist doch ganz spannend, wenn man kurz mal abschweift zu den Möwen, dass es Möwenpopulationen gibt, die verarmen das Fischbrötchen klauen. Also die bringen ihren Kindern bei, wie sie denn an das Futter kommen.
Echt jetzt?
Das Beispiel, ja, es ist wirklich so. Deswegen, unsere Möwen hier in St. Peter kennen das gar nicht. Also die sind ja recht zutraulich, was das angeht. Also die gehen nicht so wirklich ans Fischbrötchen bei. Einer Schwerwerk beispielsweise, die Kolonie, die weiß ganz genau, Fischbrötchen, Mensch, lecker Futter, da gehe ich bei. Und die bringen ihren Kindern das natürlich bei. Weil die Alten zeigen ihren Kindern, dass wie das funktioniert und die Kinder gucken von das ab und die, es geht dann immer weiter generationsweise. Auf Sylt ist es auch so.
Das ist gefährlich.
Dass die großen Möwen das natürlich wissen, wie der Mensch funktioniert und dass so ein Fischbrötchen ganz lecker ist. Und dann schnappen die sich sowas, die Kinder gucken das ab und probieren das dann auch und so vererbt sich das weiter.
Und man kriegt einen richtigen Schreck, wenn so eine Möwe, die hat eine echt heftige Spannbreite. Ne? Mir wurde schon mal ein Fischbrötchen geklaut, allerdings auf Helgoland. Und ich habe mich richtig erschrocken.
Ja, das glaube ich.
Ich muss aber auch gestehen, dass ich echt ziemlich dämlich mit diesem Fischbrötchen in der Hand da über die Promenade gelaufen bin.
Und so am besten so noch einen Meter so hochgehalten.
Ja, ungefähr so. Also ich habe es ihnen echt leicht gemacht, aber ich habe mich richtig erschrocken, weil das wirklich so ein riesen
Flattergeräusch war. Die gucken sich auch genau die Leute an und sehen, ein potenzielles Opfer. Was ich erkenne. Und auch das wird weitergefärbt. Ja.
Aber das Eidersperrwerk ist nicht so weit weg, nicht, dass unsere Möwen sich das auch noch abgucken. Also, beziehungsweise
Also ich hoffe nicht, dass sie den Podcast hören.
Die Möwen?
Und wissen jetzt, wie es funktioniert.
Ja, genau. Jetzt können wir es verraten. Oh Mann.
Nein. Also Hörerinnen und Hörer, ne, passt auf euer Fischbrötchen auf, nicht also den Möwen beibringen, wie man Fischbrötchen klaut. Ja, aber schön, genau. Also wir haben ganz viele tolle Möglichkeiten, wo man sich auch die tollen Seehunde mal anschauen kann hier im Westküstenpark und da auch einfach mal noch ein bisschen mehr drüber erfahren kann, über die Tiere.
Ja, die Fütterung ist auch immer toll.
11 und 16 Uhr in den Sommermonaten. Und dort kann man sie am besten beobachten. Ansonsten auch schön in der Ruhezeit dazwischen, dass sie dann einfach durchs Wasser gleiten, manchmal auch gerade jetzt in der Heulerzeit auch hinten am Strand liegen, sich sonnen, halt auch ihre Jungen versorgen dort halt auch. Oder manchmal auch einfach, wie gesagt, faul auf der Seite rumliegen.
Und das so. Ende vom Video, was wir bei Social Media gepostet haben, ist auch aus dem Westküstenpark.
Genau.
Ich durfte rein. Ich habe gefragt. Ich war mit Chapo da. Dazu können wir vielleicht ein paar rumfilmen. Und da hat sie nämlich auch gesagt, na, wenn ihr Glück habt und die seht. Und die haben sich so schön gezeigt. Also das war echt schön.
Die wollten gezeigt werden.
Die wollten mit ins Video.
Auch die wissen, was ihre Schuhe sind.
Die hatten einen guten Tag. Die haben gedacht, na, wenn die jetzt mit der Kamera um die Ecke kommt, dann lasse ich mich auch mal blicken.
Mhm. Die wickeln einen schon gut um den Zähne.
Ja, natürlich.
Ne? Und du, Toni, du bist so eingewickelt, dass du ewig Seehundjäger bleiben wirst, oder?
Das ist die Frage. Also aktuell ist es so, dass ich das wirklich gerne mache. Also ich mache es jetzt, glaube ich, 5 Jahre. Es ist die 5. Saison und es macht immer noch Spaß, obwohl es manchmal auch nicht so schöne Dinge gibt, aber es gehört halt auch dazu. Und es ist halt einfach draußen in der Natur unterwegs zu sein. Also es ist das, was ich auch wirklich gerne mache. Auf der Sandbank draußen. Und man findet manchmal auch komische Dinge dort draußen. Manchmal auch lustige Dinge. Manchmal auch Bernstein und halt auch ganz viele Seehunde, Kegelrobben oder auch Schwarzwale dann halt. Und manchmal halt auch die größeren Wale. Das kommt auch vor. Die Tiere sind unglaublich neugierig und die finden Schwimmer und auch Dinge im Wasser finden die unglaublich interessant. Also sie sind neugierig, sie versuchen alles zu untersuchen, sie gucken sich das auch an und sie beobachten einen auch im Wasser. ist deren Element und durch ihre feinen Haare, also ihre Schnurrhaare, die Fibrissen, können die halt auch alles wahrnehmen, was dann dort unten los ist. So, also wir können zwar nicht sehen, aber die können einen genau sehen und auch im Wellengang sehen, die, was denn da los ist. Und manchmal schwimmt man mit so einem Seehund oder einer Kegelrobbe und kriegt das auch gar nicht mit. Und genauso ist es halt auch mit unseren kleinen Schweinswalen, die wir draußen haben. Die sind da draußen, wir sehen sie nicht, aber sie sind halt da. Und sie gehören ganz einfach auch mit dazu. So wie bei uns auf der Sandbank auch.
Ja, umso schöner, wenn wir sie dann mal sehen.
Ja,
und, ja, und jetzt auch noch viel besser wissen, was eigentlich damit passiert, was ein Seehundjäger eigentlich macht, was die Aufgabe ist, warum das auch wichtig ist vor allen Dingen. Also wir haben dir ganz schön viele Löcher in den Bauch gefragt heute, glaube ich.
Okay.
Aber ich glaube, wir haben alle Fragen, die uns in den Sinn gekommen sind und auch die unsere Follower so als Reaktion auf das Video hatten. Ja, die hatten wir alle jetzt drin, glaube ich.
Jetzt muss ich aber nochmal fragen, weil du hast ja gerade gesagt, du wurdest angesprochen. Ne? Auch das Video.
Ach so, ja, stimmt. Also ich arbeite in der Reha-Klinik hier bei uns in St. Peter und wurde von einem Patienten angesprochen, die mich so erst beobachtet haben. Und dann kamen sie und fragten, bist du das? Ich wusste erst gar nicht, was gemeint war. Dann sagten, ja, wir verfolgen St. Peter Ording auf Instagram und haben das Video gesehen und finden das total gut. Also die haben das auch gesehen, fanden das auch gut dargestellt. Und ich wusste ja schon, was denn kommt. Und die fanden es wirklich gut und haben mich auf verschiedenen Ebenen angesprochen.
Ja, und das kann man auch nochmal sagen, das ist total toll, ob das jetzt auch das Hundevideo mit Heinz ist. Ich meine, Heinz, da machen wir jetzt ja auch immer mal was, das kriegst du ja auch mit, oder Schacho, die auch vor der Kamera ist und so. Und das Video jetzt hatte ja auch über 100.000 Aufrufe bei Insta und das darf man ja auch, also darf man ja auch mal wertschätzen, sage ich mal. Einfach das ist total toll, dass so viele, da waren so tolle Kommentare drunter, wirklich so viele Likes, so viele haben sich das angeguckt und das freut mich natürlich sehr. Also ne, als Social Media Managerin freut mich das einfach, dass das so positiv angenommen wurde und wie gesagt auch die Kommentare. Wir freuen uns da über jeden Kommentar, über jedes Herz, was ihr da lasst und das gibt uns einfach auch die Bestätigung und da bin ich sehr dankbar für und freue mich natürlich auch, dass du dabei warst. Und ich hoffe natürlich, dass ich bald wieder mit dir mal los darf.
Ich merke den Wink mit dem ganzen Lachen.
Hier sitze ich.
Nein, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ebbt zwar gerade so ein bisschen ab, das wird jetzt gerade wieder ruhiger, aber wir werden auch das eine oder andere Tier jetzt nochmal bekommen, die dann hier jetzt nochmal an Land kommen und dann kriegen wir das nochmal hin. Und ansonsten, wenn ihr uns draußen irgendwie seht, dieses kleine grüne Auto, dann fragt nach, sprecht uns an. Wir beantworten immer gerne Fragen dabei, wie, weshalb, wieso, was wir da machen und. Da stehen wir immer gerne Frage und Antwort. Auch bei euch, wenn ihr Fragen habt, also kommt ihr auch, fragt nochmal nach hier, wir haben das, schickt mir eine E-Mail mit dem Bild dran, was ist das und wieso ist das. Macht weiter. Und ich bin gespannt, was noch so kommt.
Da kommt noch was.
Ja. Definitiv. Also auch wenn sich im Nachgang zur Folge noch Fragen ergeben, immer her damit.
Immer schreiben, rüberschicken.
Genau.
Und dann rufe ich Toni an. Toni, ich habe da noch so 80 Fragen. Ich glaube, wir brauchen einen Teil 2.
Ja, mal sehen.
Immer wieder gerne.
Mhm. Dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du uns so viel schöne, tolle Geschichten erzählt hast und auch ganz viele Infos gegeben hast. War für uns auch ein mega spannender Einblick, weil auch wenn man hier wohnt, man weiß ja dann doch im Detail nicht immer alles und weiß vielleicht, es gibt einen Seehundjäger, aber was genau der eigentlich macht und was der ganze Umfang ist, ist für uns ja auch immer nochmal cool zu erfahren. Also von daher vielen Dank an dich und auch alle Kollegen und Kolleginnen an der Seehundjägerfront, sag ich mal.
Das finde ich ist ein gutes Wort.
Genau, es ist echt toll, dass ihr euch so gut drum kümmert und das alles im Blick habt. Also schön zu wissen.
Ja, von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ich mal Rede und Antwort stehen durfte und mich löchern lassen durfte, aber wie gesagt, das geht noch. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt und gucken, dass wir nochmal losfahren und dann.
Ich lasse alle stehen und liegen. Toni, wenn du mich anrufst, ich bin da. Ich stehe, bevor du, also sobald du den ersten Klingel hier das erste Mal dütet, habe ich die Jacke an und stehe da unten.
Okay, ich rufe an, wenn ihr Marktplatz
kommt. Damit ich nicht so lange warten muss.
Na gut, okay.
Genau. Nein, also vielen Dank. Sehr interessante Fragen dabei gewesen, umfangreich und ja, da werden mit Sicherheit noch die eine oder andere Frage kommen.
Mega cool. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute, unsere Seehund- und Seehundjäger-Folge. Uns hat es mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Bin mal gespannt aufs Feedback. Wenn es Fragen gibt an Toni und auch an uns natürlich immer, immer gerne. Und ja, erzählt es einfach auch gerne weiter. Ich denke, es sind doch ganz viele Infos, die vielleicht auch, ja, noch mehr Leute interessieren, als genau, die uns üblicherweise folgen und hören. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge Deichmomente kommt bestimmt irgendwann. Wann genau, verraten wir noch nicht, aber die kommt. Und bis dahin, ja, schicken wir schöne Grüße aus SPO und von Eiderstedt.
Bis dann.
Auf bald.
Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.